Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Servus, ich bin der Daniel Stögerer und ich bin heute Gast beim Podcast Büchermenschen. Und gemeinsam mit Martina Steidl plaudern wir über mein neues Buch Lucia, Kindheit zwischen zwei Kriegen.
Damit auch herzlich willkommen wieder von meiner Seite zu einer weiteren Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Ich bin Martina Steidl und ich habe mich sehr darauf gefreut, Daniel Stögerer ein bisschen besser kennenzulernen, denn sein Buch Lucia, Kindheit zwischen zwei Kriegen hat mich wirklich sehr berührt. Übrigens nicht sein erstes Buch, das hat er nämlich schon mit 6 Jahren geschrieben, umfangreich war es und es passt vom Thema her absolut in diese Jahreszeit, aber hört selbst, was daraus geworden ist. Wir gehen auch der Frage nach, ob es auf der Burg, wo er lebt, spukt und was er mit einem Chamäleon gemeinsam hat. Wir machen auch ein paar Zeitsprünge, blicken zurück auf 2024 und dann auch ein bisschen in die Zukunft. Daniel erzählt, was ihn zu seinen Geschichten inspiriert und woran er aktuell arbeitet. Zurück in der Zeit geht es auch im aktuellen Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Marie-Therese Stampfel stellt ein Buch vor, das zum November passt, denn es ist düster und macht nachdenklich, wie sie sagt. Hört gerne rein in die neue Folge. Viel Spaß dabei.
Daniel, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du nach Graz gekommen bist. Auf deinem Instagram-Account steht, du bist Schriftsteller, Krankenpfleger und Burgbewohner. womit soll man anfangen? Mich würde der Burgbewohner sehr reizen, aber reden wir vielleicht mal übers Schreiben, über dein neues Buch. Also ich habe den Eindruck, ja, man kommt im Moment fast gar nicht vorbei an deinem Buch Lucia, Kindheit zwischen zwei Kriegen. Das ist aber eigentlich dein erster Roman, oder?
Genau, es ist mein drittes Buch, aber mein erster selbstständiger Roman.
Was gibt's noch von dir zu lesen?
Also mein erstes Buch war ein Sagenbuch über meine Heimatregion, das Wechselland in der Oststeiermark. Und da habe ich so klassisch nach dem Vorbild der Gebrüder Grimm habe ich Sagen aus der Region gesammelt, die teilweise bis dato nur mündlich existiert haben, teilweise in irgendwelchen alten Klossen oder Wanderführern versteckt waren. Und das Ganze haben wir dann gemeinsam mit Freunden im Selbstverlag herausgegeben. Danach, 2 Jahre später, ist So ein Mensch bei der Edition Kuiper erschienen. So ein Mensch ist ein Erzählband über Menschen, die normalerweise nicht den Weg in die Literatur finden, über Menschen, die sich in Alltagskrisen befinden, über Scheidungskinder, Alkoholiker, Menschen, die Angehörige pflegen. Und das Buch habe ich geschrieben, weil man doch da irgendwie sind das doch Schicksale, die es wert sind, erzählt zu werden.
Und dann ist es zu Lucia gekommen. Vielleicht erzählst du gleich einmal ein bisschen was zum Inhalt. Worum geht's in der Geschichte?
Die Lucia ist die Protagonistin. Sie ist ein 8-jähriges Kind, das in der Zwischenkriegszeit zunächst in Wien aufwächst. Und sie ist ein uneheliches Kind, das von ihrer Mutter hergegeben wurde zur Pflege, weil diese sich nicht um sie kümmern hat können. Und die Lucia erfährt am Anfang des Buches, dass sie nicht bei ihrer leiblichen Mutter lebt, sondern bei einer Ziehmutter und möchte ihre Mutter kennenlernen. Und diese Suche nach ihrer Mutter bildet dann quasi so die Handlung des Romans.
Und die Figur der Lucia, die basiert auf deiner Urgroßmutter.
Genau.
Hast du sie noch gekannt, deine Urgroßmutter?
Ich habe meine Urgroßmutter noch gekannt. Ich habe meine ersten Lebensjahre im selben Haus wie sie gelebt. Sie ist aber gestorben, da war ich 8 Jahre alt. Da war ich leider noch zu jung, um quasi das Interesse dafür zu entwickeln, was eigentlich ihre Hintergrundgeschichte ist. Erst Jahre später in meiner Jugend hat mir dann meine Großtante quasi von ihrer Kindheit erzählt, dass sie ein uneheliches Kind war, das zur Pflege hergegeben worden ist, ihre ersten Lebensjahre in Wien verbracht hat und dann, wie in Wien aufgrund der Weltwirtschaftskrise die Situation zunehmend schlimmer geworden ist, ist sie dann als Dienstkind zu Bauern in der buckligen Welt in Niederösterreich gekommen.
Wann hast du dann beschlossen, dass du diese Geschichte auch erzählen willst?
Also kurz bevor So ein Mensch herausgekommen ist, bin ich eigentlich draufgekommen, dass diese Geschichte meiner Urgroßmutter eigentlich einen super dramaturgischen Rahmen hergibt. Also die hat ihre leibliche Mutter kennengelernt und ihre leibliche Mutter hat sie immer wieder besucht und ihr gesagt, ja, jetzt kann ich mich zwar nicht um die kümmern, aber wenn du dann mit der Schule fertig bist, wenn du dann 14 Jahre alt bist, dann kannst du zu mir kommen und wir leben miteinander. Dazu ist es aber nie gekommen, aus Gründen, die man im Roman erfährt. Und ich habe das eigentlich so faszinierend gefunden, dass da ein Kind war, das nach sowas wie Heimat gesucht hat, nach Zugehörigkeit, und das in einer Zeit, wo es in Österreich so Sachen gegeben hat wie Heimatschutzverbände, wo Menschen in Uniformen auf den Straßen gelaufen sind und quasi gemeint haben, sie müssen ein Vaterland verteidigen und dergleichen. Und ich habe mich halt gefragt, wer hat mehr Ahnung davon, was Heimat wirklich ist? Diese Menschen in Uniformen oder dieses kleine Kind, das was nach seiner Mutter sucht?
Mhm. Und es ist ja auch aus Sicht der Lucia erzählt.
Ja, genau.
Genau, ja. Also es hat mir wirklich einen sehr schönen Lesenachmittag beschert, das Buch. Vielen Dank dafür.
Okay.
Und für mich, also ich mag, das ist für mich immer so Geschichteunterricht ein bisschen zum Angreifen. Eben auch, weil du diese Ereignisse in dieser Zeit da auch reinbringst. Wie haben sich jetzt die Recherchen eigentlich noch so gestaltet? Du hast mit deiner Großtante gesprochen. Bist du auch in den Archiven unterwegs gewesen, um die Zeit ein bisschen besser kennenzulernen?
Ja, ich habe das große Glück, dass ein guter Freund von mir Historiker ist. Und die hat sehr viele Zeitzeugeninterviews gemacht und mich auf seine Datenbank zugreifen lassen. Also das war einerseits Oral History, die ich zur Recherche benutzt habe, wo es gar nicht so um die großen geschichtlichen Ereignisse gegangen ist, sondern mehr darum, wie hat der Alltag damals ausgeschaut, was haben die Leute angezogen, was haben die Leute gegessen, wie haben die miteinander geredet, wie war der Umgang, solche Sachen. Und dann habe ich halt mit Büchern einerseits die großen geschichtlichen Eckdaten recherchiert und andererseits die Regionalgeschichte von den Schauplätzen meines Romanes.
Ist dir das Schreiben dann aber leicht gefallen?
Generell fällt mir Schreiben nie leicht. Ich bin nämlich ein extrem langsamer Schreiber. Wenn ich am Tag eine Seite schaffe, dann ist das schon super Leistung.
Okay.
Weil ich halt wirklich versuche, den Leser bzw. die Leserin in diese Welt hinein zu versetzen. Also dass man wirklich alles sieht und spürt, so wie das damals war.
Bist du ein Kopfmensch?
Ich bin ein absoluter Kopfmensch. und ich versuche beim Schreiben auch immer die Handlung wie ein Kinofilm in mein inneren Auge vor mir ablaufen zu lassen. Und genau, also ich glaube, ich habe relativ gutes Hintergrundwissen aufgebaut gehabt, aber ich habe trotzdem meine Verhältnisse, habe ich mich schon sehr blockt damit. Auch weil es mein erster Roman war, das war ganz was anderes wie die Kurzgeschichten.
Das wollte ich jetzt auch noch fragen, ja, da hast du vielleicht wirklich so eine Kurzgeschichte zu schreiben, ist sicher anders als der Roman. Hast du dann manchmal also Momente gehabt, schaffe ich es wirklich zu Ende oder?
Ja, schon. Aber witzigerweise durch das, dass das auch von der eigenen Familiengeschichte inspiriert ist, war eine sehr große intrinsische Motivation dahinter. Und
hast du Druck bekommen? Auch von der Familie?
Nein, von der Familie eigentlich gar nicht so. Die haben mir da ganz freien Lauf gelassen. Aber von mir selber, ich habe mir gedacht, ich will die Geschichte irgendwie ausbringen. Ich will das Leid mitkriegen, wie das damals ausgeschaut hat. Auch weil ich beim Recherchieren draufgekommen bin, dass damals Themen aktuell waren, die heute wieder top aktuell sind.
Mhm. Wie hast du aber letztendlich zum Schreiben überhaupt gefunden? Seit wann schreibst du? Warst du auch so in deiner Jugend? Du bist ja noch so jung. Hast du auch als Kind schon gerne gelesen oder Geschichten erzählt, Geschichten geschrieben?
Ja, also ich habe immer schon sehr, sehr gerne gelesen und sehr viel gelesen. Und wenn mich Leute das fragen, dann dazu immer ganz gerne. Ich habe mit 6 Jahren mein erstes Buch geschrieben.
Aber.
Das hat mit Bildern insgesamt 6 Seiten umfasst und da ist mir ein Weihnachtsmann und ein Grantelbart gegangen. Der Weihnachtsmann Weihnachten retten haben müssen. Aber leider ist das Manuskript vor seiner Veröffentlichung verloren gegangen.
Es gibt es tatsächlich nicht mehr?
Nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich es meiner Volksschullehrerin geschenkt habe, aber auf jeden Fall, ich habe es nicht mehr.
Ach, schade. Das wäre ja ein Fundstück.
Ja, voll. Ja, vielleicht taucht sie noch auf und wird dann zum Bestseller. Aber, aber danach, lange Zeit, habe ich gar nichts mehr geschrieben. Erst mit 17 habe ich dann langsam angefangen, Gedichte zu schreiben und die ganz schüchtern meiner Deutschlehrerin gesagt und meiner Mama und so. Und wie die gesagt haben, ja, eigentlich finden sie das ganz gut. Es ist dann langsam mehr geworden.
Ja, weil es ist ja doch ein mutiger Schritt zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Geschichte entweder wem Fremden geben oder du möchtest an die Öffentlichkeit bringen. Was hat dir da Mut gemacht, auch deine Erzählungen zum Beispiel zu sagen, ja, na, da, ich versuche das jetzt, sollen auch andere lesen?
Ich weiß es nicht. Ich denke mir, also bei mir beim Schreiben, da geht es eigentlich immer um die Innenwelt einer bestimmten Persönlichkeit. Es geht immer um ein gewisses Schicksal, das, was ich versuche so darzustellen, dass das auch andere fassen können. Und die Motivation ist eigentlich die, dass ich mir denke, diese Geschichten, die müssen irgendwie aussehen. Da muss irgendwer davon erfahren, weil das sind meine Protagonisten sind oft Menschen, bei denen man im Alltag am Gehsteig vorbeigeht und sich eigentlich nicht viel dabei denkt, gell? Und in Wirklichkeit, wenn man den Menschen reinschaut, dann entdeckt man eine ganz eigene Welt und die ist oft sehr faszinierend, finde ich. Und das ist eigentlich meine Motivation hinterm Schreiben, so Dinge an die Oberfläche bringen, die meiner Meinung nach an die Oberfläche gehören.
Schreibst du bereits wieder an einem neuen Projekt oder schreibst du eigentlich ständig an irgendwelchen Sachen, die vielleicht auch nicht veröffentlicht werden sollen, nur für dich?
Also ich schreibe ständig an irgendwelche kleineren Sachen, so nebenbei, die manchmal veröffentlicht werden, manchmal nicht. Momentan habe ich aber jetzt wieder mit einem größeren Projekt begonnen.
Mhm. Dürfen wir auch erfahren, welches?
Also so viel kann ich schon sagen, es ist jemand an mich herangetreten mit einer Schachtel voller Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg. Und bitte zum Schauen, ob man da nicht vielleicht ein Buch draus machen kann.
Mhm.
Und das Ganze war aber schon letztes Jahr und ich habe mir das durchgelesen und zuerst habe ich mir gedacht, puh, hartes Thema, weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue.
Ja.
Aber jetzt die letzten Monate ist mir eine Idee gekommen, wie man das, glaube ich, in ein cooles Buch verpacken könnte und da tiger ich mir jetzt gerade ein in das Thema.
Sehr schön. Nicht jeder Autor oder jede Autorin liest auch viel. Manche haben dafür überhaupt keine Zeit oder viele haben mir jetzt auch schon erzählt, ich kann keine Krimis lesen. Ich schreibe selber Krimis zum Beispiel. Man will nicht abkupfern. Manche lesen dann schon was von den Kollegen. Wie ist das bei dir?
Also das hat sich jetzt in den letzten anderthalb Monaten drastisch verändert mit der Veröffentlichung von Lucia, weil jetzt komme ich momentan tatsächlich kaum zum Lesen mit der ganzen Öffentlichkeitsarbeit. Aber eigentlich bin ich ja viel Leser. Und vor allem hat es keiner, der... Ich lese nicht ein Genre, sondern ich lese querbeet. Also Weltliteratur, Philosophisches, auch Krimis und dergleichen. Ich versuche mir alles anzuschauen und quasi auch von anderen Autoren zu lernen, auf diese Art und Weise.
Was war so das letzte Buch, was du gelesen hast? Oder was dich vielleicht ein Buch, was dich sehr begeistert hat?
Ein Buch, das mich sehr begeistert hat. Das Buch, das, was bei mir momentan den stärksten Eindruck hinterlassen hat und was, glaube ich, momentan mein Schreiben auch sehr beeinflusst, ist Nirgendwo in Afrika von der Stefanie Zweig, also nicht Stefan Zweig, sondern Stefanie Zweig. Das ist eine deutsche jüdische Autorin, deren Vater im Zweiten Weltkrieg nach Kenia geflüchtet ist vor den Nazis und sie als Kind ist dann nachgekommen und nach dem Krieg sind sie wieder nach Deutschland zurückgekehrt und sie hat quasi diese Fluchtgeschichte und ihre Erlebnisse in Kenia hat sie dann in Romanform aufgearbeitet und ich habe das halt voll faszinierend gefunden, weil momentan ist Migration seit Jahren eigentlich schon so das Nummer 1 Thema und in dem Buch dreht sie eigentlich das Ganze komplett um. Das sind es nicht die Leute, die aus Afrika zu uns flüchten, sondern es sind die Deutschen, die nach Afrika flüchten und gleichzeitig hat die Familie von der Stefanie Zweig eigentlich genau die gleichen Probleme mitmachen müssen, die Flüchtlinge bei uns jetzt mitmachen. Also ihre Mutter war zu dem Zeitpunkt schwanger und ist von den britischen Gynäkologen dort angeschasselt geworden, weil sie kein Englisch nicht kennen hat und sie nicht artikulieren hat können, was für Probleme das hat. Und solche Sachen.
Klingt interessant, werden wir dann annotieren. Ist aber nicht neu, oder?
Nein, das ist mittlerweile... Die Autorin ist ein Geheimtipp, aber Nirgendwo in Afrika ist verfilmt geworden und hat einen Oscar bekommen, die Verfilmung.
Ist mir geläufig, der Name. Ja. Aber ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber vielleicht hole ich das jetzt nach.
Großer Tipp.
Einen Buchtipp, den gibt es jetzt wieder von der Stadtbibliothek Graz und du hast kurz Pause.
Der Buchtipp von der Stadtbibliothek für den Monat November, der kommt diesmal wieder von Marie-Therese Stampfl. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Welches Buch stellst du diesmal vor?
Ein herzliches Hallo. Danke, liebe Martina, für die Einladung. Ich habe heute das Buch Reichskanzlerplatz von der Nora Bosson mitgebracht. Es ist im August im Surkamp Verlag erschienen und passt für mich einfach gut in den November, weil es düster und nachdenklich ist.
Was kannst du zum Inhalt erzählen?
Ja, der Roman beginnt in Berlin der 1920er Jahre. Das war die Zeit der Weimarer Republik und beleuchtet die Geschichte der jungen Berlinerin, der Johanna Maria Magdalena Behrendt, die später den Industriellen Günter Quandt heiratet und nach der Scheidung mit diesem die Frau des Nazi-Propagandaministers wird. Wir kennen sie alle als Magda Goebbels, wir kennen ihre Geschichte oder zumindest das Ende. Im Buch erzählt Hans, der einmal ihr Liebhaber war.
Und was macht das Buch für dich so besonders?
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es einen sehr unerwarteten und vielschichtigen Blick auf diese Zeit wirft, auf eine Zeit, von der wir viel wissen und bereits auch vieles gelesen haben. Und das geschieht vor allem durch die Figur des Hans. Den Aubusson erzählt sehr glaubhaft und feinsinnig, wie ich finde, die Geschichte von Magda und Hans. Und es gelingt ihr damit eine gute Mischung aus Historischem und Fiktivem. Und man hat selbst viel Spielraum, über diese furchtbare Zeit, die Gesellschaft und einzelne Schicksale nachzudenken.
Vielen lieben Dank, Marie-Therese, Reichskanzlerplatz von Nora Bosson, der Buchtipp der Stadtbibliothek Graz für den Monat November.
Danke, Martina, für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Baba, bis bald in der Stadtbibliothek.
Zurück zu dir, Daniel. Ich lerne auch immer gern den Menschen hinter den Büchern oder hinter dem Buch kennen. Dein Brotberuf ist Krankenpfleger. Arbeitest du in einem Krankenhaus oder in einem Heim?
Ich arbeite in einem Krankenhaus, in einer Unfallambulanz.
Was magst du an deiner Arbeit?
Die Interaktion mit anderen Menschen. Und gerade in der Unfallambulanz ist es sehr faszinierend, weil du hast nicht ein Klientel, das du bedienst, sondern du hast Menschen in allen Altersschichten, in allen Lebenslagen, vom Kleinkind bis zum Pensionisten, vom Obdachlosen bis zum Anwalt. Und du bekommst immer so kleine Einblicke in deren Lebenswelten. Und das finde ich halt voll stark.
Das ist natürlich auch sehr herausfordernd, die Arbeit. Ich glaube, das ist nicht die Art von Arbeit, wo man den Stift fallen lässt und nach Hause geht. Nimmst du da auch was mit für deine Arbeit als Schriftsteller?
Ja, voll. Ich habe ja nach der Matura sehr mit dem Germanistik- oder Sprachwissenschaftsstudium geliebäugelt. Und weil ich halt aus sehr, ich sage mal, unter Anführungszeichen bodenständigen Verhältnissen komme, mein Vater ist Bauhackler und der hat gesagt, du musst irgendeinen Beruf machen, was du noch Geld verdienen kannst, habe ich mir das nicht traut und bin dann in die Krankenpflege gegangen. Und witzigerweise bin ich eigentlich ziemlich froh über die Entscheidung jetzt im Nachhinein, weil das Handwerk, was man als Schriftsteller braucht, ist meiner Ansicht jetzt gar nicht so diese tiefe Kenntnis über die Sprache, sondern das ist Kenntnis über die Menschen. Und die bekommt man, glaube ich, in kaum einem Beruf so gut vermittelt wie in der Krankenpflege.
Also du nimmst da schon auch besondere Begegnungen mit?
Absolut, ja.
Ja, und lässt dich inspirieren. Ja. Oder es ist inspirierend, ja. Wahrscheinlich die Arbeit. Du bist auch Burgbewohner. Jetzt kommen wir dazu. Wie kann man sich das vorstellen? In meinem Kopf sind da sofort Bilder entstanden vom dunklen Verlies und von den alten Ritterburgen und Schwertkämpfen. So wird es wahrscheinlich nicht sein. Wie ist es, auf einer Burg zu leben? Wie lebst du auf einer Burg? Auf welcher Burg?
Ja, also die meisten Leute, die da draufkommen, fragen mich meistens, ob ich irgendwie von und zu heiß. Nein, überhaupt nicht. Ich belege eine kleine Mietwohnung in der Festenburg in der Oststeiermark.
Also du bist kein Burgherr.
Ich bin leider kein Burgherr, aber ich arbeite dran. Weiß, was die Zukunft noch bringt. Aber ich wohne auf einer Burg. Das hat sich durch Zufall damals ergeben, ich war damals dort auf der Burg spazieren in der Nähe und habe den Burgpfarrer getroffen, der, was mir dann durch Zufall erzählt hat, ja, es ist gerade eine Wohnung frei. Und ich habe damals in der Oststeiermark sowieso nach einer Wohnung gesucht und mir gedacht, ja, schau mal an. Und jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich irrsinnig froh, dass ich damals zugeschlagen habe, weil das einfach der perfekte Ort zum Schreiben ist. Die Festenburg ist sehr abgelegen und wenn man das Fenster aufmacht, man hört nur im Bach im Tal rauschen und sonst eigentlich nichts und das ist schön.
Da hat dich die Burg gefunden.
Genau.
Ein schöner Zufall. Jede Burg oder auch jedes Schloss hat eine Spukgeschichte. Gibt es die bei dir auch?
Ja, also ich sage jetzt einmal im übertragenen Sinne, es hat nämlich schon mal ein Schriftsteller auf der Burg gewohnt. Und zwar der Ottokar Kernstock.
Aha.
Der Ottokar Kernstock war Pfarrer und Dichter im 19. Jahrhundert und der war ein politischer Dichter, nämlich ein Deutschnationaler. Und sein komplettes Werk ist extrem politisch geprägt. Also in jedem Gedicht kommt irgendwie das Wort Deutsch oder Deutschtreu vor. Und das Problem ist, seit ich auf der Burg wohne und die Leute in der Umgebung mitkriegen, dass ich auch schreibe, rennen sie miteinander und sagen, ah, du bist der Nachfolger von Ottokar Kernstock. Und ich sage, nein,
kein schöner Vergleich, oder? Kein schöner Vergleich.
Vor allem, weil ich versuche auch mit meiner Literatur ein bisschen dieses Image dieser konservativen Haltung da am Land entgegenzuwirken. Also ein Lucia geht es ja um das Thema Heimat, aber aus einer kritischen Perspektive betrachtet und wo im Roman wird auch implizit die Frage gestellt, was ist eigentlich Heimat? Weil in Wirklichkeit versteht jeder was anderes drunter und das hat wenig mit diesen politischen Parolen zu tun, dass man seine Heimat beschützen muss und sein Vaterland, sondern ich glaube, dass da ganz andere Sachen dahinter stecken.
Also kein Spukgespenst, das negative Karma vom Herrn Kernstock vertreibst du.
Ja, ich meine, es ist mir schon mal passiert, dass eine Tür irgendwie aufgegangen ist und sich wieder geschlossen hat ohne mein Zutun. Aber es kann sein, dass das einfach der Luftzug war.
Kann sein.
Muss aber nicht.
Muss aber nicht. Also du sagst auch, es ist ein schöner Platz zum Schreiben.
Wunderschön.
Für dich ideal.
Ja.
Du bist um die 30, oder?
27.
Oh Gott. Du bist nicht einmal 30. Was würdest du, mach mal einen kleinen Zeitsprung, weil ich habe immer noch so die Ritter im Kopf. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute sagen?
Noch genauso weiter.
Ja?
Ja.
Schön.
Ich glaube, vor allem 15, das ist so ein Alter, wo die ganze Welt offen steht und man weiß nicht, in welche Richtung soll ich gehen, was soll ich machen, was ist richtig, was ist falsch. Dem Nachhinein ergibt sich oft, dass egal was du machst, wenn du es mit Überzeugung machst und wenn du das gern machst, dann ist es der richtige Weg.
Mhm. Und ein Zeitsprung nach vorne, wo siehst du dich in 15, 20 Jahren?
Ja, mit dem Literaturnobelpreis.
Ah.
Nein, wäre cool.
Ja, Ziele war auch damit.
Nein, eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich bin mehr ein Mensch, der was von einem Tag in den anderen lebt. Und ich denke eigentlich gar nicht so weit nach vor. Ich denke maximal 1 bis 2 Monate nach vor. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil bis dato alles, was ich länger vorausgeplant habe, ist eh nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe.
Aber das Schreiben ist Bestandteil oder würdest du dir wünschen, dass das Bestandteil bleibt?
Absolut.
Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Was hörst du da manchmal von ihnen? Ach, Daniel. Oder hey, Daniel.
Mir hat einmal ein Freund gesagt, ich bin undefinierbar. Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich bin in der Arbeit oft sehr, sehr überdraht. Manchmal zum Leidwesen, manchmal zum Genuss meiner Arbeitskollegen. Das ist aber immer situationsbedingt. Ich bin dann in anderen Umfeldern dann auch wieder ein sehr ruhiger Typ, wo die Leute dann glauben, ja, und der redet mir was und so. Das kommt immer drauf an. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen ein Chamäleon, das, was sich ans Umfeld anpasst.
Aber bist du eher ein Party-Tiger oder eher für einen Spieleabend zu haben?
Eher für ein gemütliches Bier irgendwo in einer Bar, wo man trotschen kann. Spieleabenden denke ich mir immer, boah, da muss ich die Regeln lernen und hin und her und ja, das freut mich gar nicht. Und Party-Tiger bin ich eigentlich auch überhaupt nicht. Also, hier und da überkommt's mich, dann tue ich ganz gern tanzen in der Diskothek, aber meistens ist dann auch so, dass man denkt, eigentlich will ich schon heim. Eigentlich will ich nur gemütlich irgendwo sitzen und ein Bier trinken.
Spielst du ein Musikinstrument?
Nein, ich bin musikalisch sehr begeistert, aber ich singe in erster Linie laut falsch mit Begeisterung.
Begeistert und talentiert.
Ja, genau.
Ja, das kenne ich. Aber würdest du gern ein Instrument spielen? Hast du mal überlegt?
Wenn ich in der frühen Kindheit nochmal anfangen könnte, dann würde ich mir, glaube ich, die Geige aussuchen. Also das ist ein Instrument, das was mich sehr fasziniert.
Mhm.
Vor allem das Coole ist, du kannst damit alleinig Leute unterhalten, du kannst im Orchester spielen und du kannst eigentlich musikalisch das komplette Spektrum abbilden damit. Aber da müsste ich halt mehr Zeit haben, dass ich
das gescheit lernen kann. Aber es ist
Stimmt,
nicht zu spät.
Ja.
Wie ist das Jahr bisher für dich gelaufen, so ein Rückblick?
Ziemlich unbeständig eigentlich. Also das letzte Jahr war sehr stressig für mich, weil ich mit Lucia fertig werden wollte. Und ich bin dann auch fertig geworden und dann ist plötzlich so ein Vakuum entstanden und immer hat man gedacht, ja, was tue ich jetzt? Und dann ist mir spontan eigentlich jetzt keine so gute Idee für den nächsten Roman eingefallen. Noch. Dann habe ich angefangen, Orientalistik zu studieren und Arabisch zu lernen.
Oh.
Dann ist mir die Idee für den nächsten Roman gekommen, dann habe ich das Studium wieder abgebrochen, weil es von der Zeit her nicht ausgegangen ist. Genau, und so ungefähr ist das ganze Jahr gelaufen. Also einmal da, einmal dort. Und jetzt momentan bin ich wieder dabei, mich zu sammeln und auf das Romanprojekt zu fokussieren, weil ich merke, okay, mit einem Arsch auf 10 Kirtag, das haut nicht ganz so hin.
Hast du dir doch was vorgenommen fürs nächste Jahr, 2025?
Primär den neuen Roman, sekundär Arabisch weiterlernen.
Weiterlernen?
Ja.
Okay, aha. Also es hat dich schon ein bisschen...
Ja, ich finde es faszinierend und vor allem, weil es eine Sprache ist, die nicht jeder kann, die einem aber, glaube ich, doch sehr viel bringt da.
Kannst du schon was sagen auf Arabisch?
Lieber nicht.
Ja, weil wir das nächste Jahr angesprochen haben. Manche sind ja da sehr früh dran mit ihrer Silvesterplanung. ich bin da ja ganz schrecklich. Also ich will ja im November oder so noch gar nichts hören von Silvester. Das passiert dann eh, wie es passiert. Wie ist das bei dir, der Jahreswechsel?
Ich bin ja sowas wie ein moderner Alistair Scrooge. Also okay. Ich habe mich die letzten 3 Jahre immer im Krankenhaus zum Weihnachtsdienst gemeldet, weil irgendwie diese Familienpflichten
so schön, dass es solche Leute gibt, ja.
Und heuer habe ich da mehr oder weniger den Jackpot aufgerissen, weil ich mache jetzt über die Weihnachtsfeiertage einen Seenotrettungseinsatz im Mittelmeer.
Okay.
Für die Organisation Sea-Watch.
Wow.
Also wenn alles nach Plan läuft, da ist immer eine sehr große Planungsunsicherheit dabei, weil das ja ein ziemliches Politikum ist, diese Seenotrettung im Mittelmeer. Aber wenn alles nach Plan läuft, dann bin ich vom 20. Dezember bis Mitte Jänner im Einsatz.
Okay, wie bist du auf das gekommen?
Persönliches Interesse.
Ja, sehr lobenswert. Bravo. Na wirklich, finde ich toll. Bis dahin bist du wahrscheinlich aber auch noch auf Lesungen zu sehen, zu hören. Wie taugt dir das?
Jo. Wenn ich mit Autorenkollegen rede, da sagen witzigerweise viele, der Teil am Autorsein, der ihnen am meisten taugt, ist das Veröffentlichen und gar nicht so schreiben, was ich ziemlich witzig finde. Weil bei mir ist eigentlich genau umgekehrt. Ich liebe es, mich in meiner Kammer einzuschließen und quasi in der Welt zu versinken, die ich da gerade schaffe. Ich mag es aber gar nicht, wenn ich dann aus der Kammer herauskommen muss und mich irgendwie in der Öffentlichkeit sammeln muss. Ich bin trotzdem sehr gern auf Lesungen und im Nachhinein taugt mir das dann auch vor allem auch, wenn dann das Feedback kommt von den Leuten, dass sie einen Tag hat und so weiter. Im Vorhinein mache ich mir dann aber immer viel zu viele Gedanken, weil mir haben ja schon gesagt, ich bin ein Kopfmensch. Ich denke mir dann immer, ah oh, ja, und was wird da? Und wenn das jetzt eine Chance wird und die Leute gehen alle heim und erzählen, das ist so ein Depp. das macht mir ein bisschen zum Schaffen.
Ja.
Deswegen freue ich mich dann auch schon, wenn dann jetzt der erste Schwung bei der Veröffentlichungsphase für Lucia vorbei ist und ich mich dann aufs nächste Projekt wieder konzentrieren kann.
Du darfst aber auch hier in dieser Folge im Podcast ein Stückchen bitte aus deinem Buch vorlesen.
Ja, sehr gern.
Wir hören jetzt ein Stück aus Lucia, Kindheit zwischen zwei Kriegen. Wo in etwa wirst du einsteigen? Was kann man vor der Passage sagen?
Eigentlich relativ weit hinten im Buch. Also die Lucia verbringt ja die erste Hälfte des Buches bei ihrer Ziehmutter in Wien und wird dann nach dem Justizpalastbrand und den zunehmenden Unruhen als Dienstkind zu einem Bauernhof geschickt. Und sie fängt sich halt zunehmend an zu fragen, wo kehre ich hin, wo ist eigentlich mein Daheim oder wer ist meine Mutter überhaupt? Und interessanterweise ist das auch ein Thema, was ein bisschen die anderen Figuren in dem Roman beschäftigt. Und es ist eine Passage, wo zwei Roma an den Bauernhof kommen und ihre Dienstleistungen feilbieten. Und dieser Besuch von diesen zwei Roma, der führt dann zu einer Diskussion zwischen dem Bauern und seinem Sohn.
Bitteschön.
Hefebinder, Pfannerflicker, Restelbinder ist da.
Lucia eilte zum Stubenfenster, obwohl sie schon an der Stimme erkannte, dass es sich nicht um Onkel Leo handelte. Er hatte sich nämlich fürs Allerheiligenwochenende angekündigt. Die beiden herannahenden Männer hatten kaffeebraune Haut und krümmten sich jeweils unter einem großen Rucksack und einer noch größeren Kraxe. Von der Kraxe hingen Pfannen, Hefen und lose Blechteile, die mit jedem Schritt schepperten. Die beiden lächelten freundlich und zogen mit einer angedeuteten Verneigung ihre Schlapphüte vor dem Bauern, der vorm Hof gerade einen Achsbruch beim Leiterwagen reparierte. Selbst durch die verschmierte Fensterscheibe erkannte Lucia ihre Gesichter. Der mit dem Rucksack war der billige Jakob. So nannte er sich immer selbst, wenn er Monat für Monat vorbeikam und jedes Mal mit anderen Sachen handelte. Mal mit Tüchern, mal mit selbstgeflochtenen Zisteln oder Heiligenbildern. Immer aber brachte er eine Handvoll Zuckerln für Lucia mit. Der mit der Kraxe begleitete den billigen Jakob nur manchmal und hatte einen ungarischen Namen, den Lucia nicht aussprechen konnte. Gedämpft hörte sie, wie die beiden ihre Dienstleistungen feilboten. Als der Bauer erklärte, er habe gerade keine Pfannen zu flicken, baten sie um Obdach im Heuboden. Es sei ja schon bald Nacht. Nickend stimmte er zu und nahm ihnen Pfeifen und Feuerzeuge ab, damit sie oben nicht rauchen konnten. Sie saßen bereits bei der Jause, als der Knecht Kajetan zornrot in die Stube kam und seine Decken auf den Boden schmiss. Der Bauer hatte ihn, Lucia und seinen Sohn Friedel angewiesen, hier zu schlafen und ihre Privatsachen vom Heuboden herunterzutragen, damit die Zigeuner nichts stehlen konnten. Lucia wusste, dass Cayetan es hasste, in der Stube zu schlafen. Selbst im Heuboden lag er immer ganz abseits, weil er seine Ruhe haben wollte. »Müssen die sich bei uns breit machen, wenn wir nicht einmal Arbeit für sie haben?« Er nahm neben Friedel Platz und starrte den Bauern an, der unbeirrt eine Scheibe vom Brotlaib schnitt. »Nur ein schlechter Christ verwehrt seinem nächsten Obdach«, meinte dieser. Reichte seiner Frau den Brotlaib und griff nach der Butter. »Das sind arme, heimatlose Leute.« Cayetan schluckte und krummelte etwas Unverständliches auf sein Jausenbrett hinab, während Friedel Blick und Stimme hob. »Der ältere Bub vom billigen Jakob ist mit mir in die Schule gegangen.« Der Bauer biss in sein Butterbrot und schaute ihn fragend an. »Warum, sagst du, soll er heimatlos sein? Wenn er nicht von Hof zu Hof zieht, wohnt er mit seiner Familie in der Hütte oben am Bichl. Weil unsere Leute schon länger hier leben als die Zigeuner«, erwiderte der Bauer in einem Tonfall, der das Thema wohl abschließen sollte. »Aber muss man denn 1000 Jahre auf einen Flecken Erde leben, um ihn Heimat nennen zu dürfen?«
Vielen Dank, Daniel Stögerer. Ich hoffe, wir werden noch viel von dir lesen. Deine Begegnungen werden dich zu vielen weiteren Geschichten inspirieren. Vielleicht ja auch zu einer Spukgeschichte irgendwann.
Schau mal.
Danke fürs Dabeisein.
Danke.
Für Lucia, Kindheit zwischen zwei Kriegen, gibt's von mir eine absolute Leseempfehlung. Ich mochte die Geschichte wirklich sehr. Und wer eine Lesung von Daniel besucht, fragt ihn doch, was es mit dem Böhmackeln auf sich hat. Hat die Folge gefallen, dann schreibt es mir gerne oder lasst ein paar Sterne in der Bewertung da. Ich freue mich. Fotos und Neuigkeiten zum Podcast, die gibt's wie immer auf Instagram, Facebook oder auch der Website boichermenschen.at. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.